Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das dritte Grand Slam des Jahres steht vor der Tür. Am Montag beginnt Wimbledon und damit werden die Nachfolger von Iga Świątek und von Jannik Sinner gesucht. Herzlich willkommen zu unserer großen Auslosungsvorschau, der jetzt inzwischen, ich habe es wieder vergessen, 48. glaube ich. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, natürlich Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du warst wenigstens bei allen Grand Slam-Vorschauen dabei. Das können wir wirklich so sagen.
Nein, ich glaube, es ist die 49. Wir haben irgendwann mal bei den French Open angefangen, denke ich.
Nee, wir haben Australian Open angefangen und dann, aber ein Turnier haben wir ausgelassen, weil das da ja damals ausgefallen ist. Wimbledon 2020 ist ausgefallen. Mhm. Und deswegen, das ist ja nicht mit dabei. Ja. Also wir müssten bei 48 sein oder 49, eins von beiden. Auf jeden Fall ist das auch nicht wichtig. Wir haben auch unsere 1000. Podcast-Episode nicht gefeiert. Wir wollen gleich über das Draw sprechen bei Frauen und Herren und haben natürlich zwei interessante Auslosungen erwischt. Wir müssen allerdings vorher über eine ehemalige Wimbledon-Siegerin sprechen, die erst 26 Jahre alt ist und die in dieser Woche eine heftige Nachricht hinnehmen musste. Marketa Vondrousova ist von der ITIA, der International Tennis Integrity Agency, für 4 Jahre gesperrt worden, weil sie einen Dopingtest verweigert hat. Sie hat gesagt, es habe sich jemand aus der Dopingagentur Zugriff zu ihrer Wohnung verschafft. Sie sei unter mentalem Stress gewesen und deswegen habe sie die Dopingprobe abgelehnt. 3 Tage später hat sie sich einen Dopingtest unterzogen. Der ist negativ gewesen und trotzdem ist es jetzt eine 4-Jahres-Sperre für sie geworden. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren immer mal wieder über vielleicht zu hohe oder auch zu niedrige Strafen gesprochen haben, erscheint mir diese Strafe als sehr, sehr hart. Wie geht's dir, nachdem du die Nachricht da gehört hast?
Ja, ich meine, ich bin ja hier bei uns eher immer auf der nachgiebigen Seite, würde ich mal behaupten, und drücke auch mal 1,5 Augen zu und finde das Doping-Thema jetzt auch nicht so moralisch aufgeladen. Finde hier die Strafe jetzt aber verständlicher, muss ich sagen. Und wir können jetzt mal so ein bisschen durch die einzelnen Teile durchgehen, weil da ja doch einiges drinsteckt. Was wir vorausschieben müssen, das Urteil ist noch nicht veröffentlicht worden. Wir beziehen uns also auf die Infos, die schon rausgekommen sind, entweder über die ITIA, über Vondrousova und oder Medien. Und es gibt uns wahrscheinlich am Ende ein relativ gutes, aber noch kein perfektes Bild. Und du hattest schon angesprochen, es gab eben diesen Test letztes Jahr. Es ist ja so, dass Profisportler und Profisportlerinnen zumindest eines bestimmten Ranges diese berühmte 1 Stunde am Tag angeben müssen, in der sie kontrolliert werden können. Sie können aber auch außerhalb kontrolliert werden. Und Teil des Ärgers entzündet sich daran, dass das hier außerhalb dieser Stunde passiert ist. Dann ist es ja so gewesen, dass Vondrousova letztes Jahr, als es den Test gab, auf Instagram schon eine Beschwerde gepostet hat, dass sie außerhalb der Stunde kontrolliert worden sei. Und dann kam eben im April schon die Nachricht, dass sie angeklagt werden würde, weil sie den Dopingtest verweigert hat. Und jetzt ist es so, von dem, was wir wissen, dass sie eben an dem Tag begrüßt wurde oder dass die Kontrolleurin zu ihr gekommen ist und sie sagt ja, dass sie das gestresst hat. Und das Bild auf Instagram sieht ja auch klassisch aus wie so eins, was man so an Eingangstüren mit Überwachungskameras hat. Also da scheint es ja schon gewissen Ärger gegeben zu haben und sie scheint dann vor die Tür gegangen zu sein, mit ihrem Hund spazieren und hat eben diesen Dopingtest verweigert und hat dann aber, und das ist das Entscheidende, ein Dokument unterschrieben, dass sie diesen Test verweigert. Und damit fällt sie quasi in die Kategorie rein, als hätte sie den Dopingtest nicht bestanden. Das ist ja quasi die Annahme, die die Autoritäten hier machen müssen, dass sie den nicht bestanden hat, weil sie ihn verweigert hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, 3 Tage später ist sie negativ getestet worden. Gut, viele Dopingmittel sind innerhalb von ein paar Stunden aus dem System raus. Und verweigern heißt hier, und so wird es von der ITIA dann auch argumentiert, ist die Annahme, dass das quasi das schlimmstmögliche Dopingmittel war und dass sie verweigert hat und deswegen jetzt auch das Maximum an Strafe bekommen hat. Jetzt ist es natürlich so, wir werden höchstwahrscheinlich, wenn sie Beschwerde einlegt, wieder vor den Kass gehen und ich kann mir vorstellen, dass die Strafe nochmal runtergeht. Aber generell muss man sagen, auch zu dem, was du aufgegriffen hast, es findet natürlich in einer anderen Kategorie statt als das, was wir bei Świątek und Sinner hatten. Świątek und Sinner haben gesagt, naja gut, das war eine Verunreinigung. Und die Möglichkeit hätte sie ja auch gehabt. Nehmen wir jetzt mal den Fall an, sie war, wusste, dass sie positiv ist und hätte dann den Test nicht bestanden, dann hätte sie immer noch dasselbe argumentieren können wie die beiden, hätte ja auch ähnliche finanzielle Mittel gehabt. Das sei, also sollte jetzt eigentlich kein Problem gewesen sein. Die andere Möglichkeit ist das, was sie jetzt gesagt hat, dass sie eben wirklich gestresst war und psychisch unter Druck stand. Und das will ich ihr natürlich gerade aus meiner Position heraus glauben. Das Problem ist, dass es so ein bisschen unterminiert wird, dass sie anscheinend ja trotzdem eine relativ normale Konversation mit der Person hatte und das dann auch unterschrieben hat. Und das Unterschreiben ist hier halt wirklich der entscheidende Faktor, weil sie damit quasi zugesteht, dass der Prozess gegen sie laufen wird. Und wie gesagt, ich denke, dass er runtergehen könnte, aber ich kann schon verstehen, warum die ITIA hier das Maximum an Strafe erstmal gefordert hat und das dann auch erstmal so beschlossen wurde.
Also prinzipiell, ich bin eigentlich gar nicht auf der strengeren Seite als du, das möchte ich hier weit von mir weisen. Ich kann das auch nachvollziehen. Letzten Endes ist das auch ein kleines bisschen wie ein Enkeltrick, ne? Unterschreib hier mal und dann am Ende musst du mit den Konsequenzen leben für das, was du unterschrieben hast. Wo ich halt ein Störgefühl habe, ist, dass drei Tage später, und du hast es angesprochen, manche Doping-Sachen können innerhalb von Stunden aus dem System wieder rausgehen, dass drei Tage später der Doping-Test negativ verlaufen ist. Und dass wir gerade etwas anderes gesehen haben in den letzten Jahren oder in den letzten 18 Monaten bei Verunreinigung. Und natürlich kann man da auch argumentieren, wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen, aber es bleibt ein Störgefühl da. Und 4 Jahre ist wirklich eine harte Zeit. Und wie hat es Renee Stubbs, die neue Coachin von Serena Williams, dann auch gesagt, es ist so ein bisschen das Todesurteil für die Karriere von Markéta Vondrousova. Sie ist jetzt 26, sie wird dann 30 sein, wenn sie wieder zurückkommen kann. Und nach 4 Jahren Nicht-Tennis ist es einfach unglaublich schwierig, wieder zurückzukommen. Es bleibt für mich ein Störgefühl. Ich komme damit klar, dass hier Regeln befolgt werden und dass hier Regeln angewandt werden und dass man darüber aufgeklärt ist, beziehungsweise dass die Spielerin eigentlich wissen muss, was sie tut, wenn sie sagt, sie verweigert einen Dopingtest. Ein Störgefühl bleibt trotzdem bei mir. Und das wollte ich damit sagen.
Naja, das Ding, du hast jetzt die Verunreinigung angesprochen und das geht ja exakt in dieselbe Kerbe wie die 3 Tage hinterher, weil die Verunreinigungen zeigen ja auch, dass etwas im Körper abgebaut wurde und deswegen nur noch in einem bestimmten Maße vorhanden war. Und modernes Doping oder Doping im Sport generell funktioniert so, alle wissen die Grenze, bis an die sie gehen dürfen und wer drüber geht, das haben wir halt einfach so festgelegt und ich denke, da ist natürlich auch eins der Themen vom Doping, die haben wir festgelegt, wer drüber geht, hat Pech gehabt, wer noch knapp drunter ist, nicht und wer da irgendwie im Graubereich ist, da fangen wir dann an, diese ganzen Prozesse zu führen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und das heißt, viele Dopingmittel bauen sich einfach super schnell ab oder gehen einfach, wirklich werden aus dem Körper rausgespült. Und von daher sitzt sie da natürlich so ein bisschen in dem Ding drin und auf einer menschlichen Ebene habe ich natürlich auch Sympathie für sie und es wäre zu überlegen, ob man das Ganze anders aufbaut, aber in der Logik von der ITIA und vor allem, wenn die ITIA jetzt sagt, unser Hauptzweck ist, die anderen Spieler und Spielerinnen zu beschützen, dann ist das natürlich die Logik, dass sie das Maximum an Strafe bekommt. Wie gesagt, der Kass. Und dann werden wir das wahrscheinlich alles wirklich diskutieren, wird irgendwann im Herbst, denke ich, das auf 2, 2,5 Jahre oder so reduzieren. Und ich kann auch die Reaktionen aus dem Tennis verstehen, die ihr mit großer Sympathie begegnen. Ich denke halt einfach, sie hat einen absoluten Kardinalfehler begangen, indem sie das unterschrieben hat. Und sie scheint ja auch im Tennis die erste Person zu sein, die den Test wirklich verweigert hat. Ab und an sehen wir das mal. Wir hatten das jetzt wieder in der Leichtathletik gerade bei jemand aus dem Langstreckenbereich. Aber das war nicht pfiffig. Und jetzt gucken wir mal, was da alles bei rumkommt.
Wie gesagt, pfiffig ist es auf gar keinen Fall und mit den Konsequenzen muss man leben. Es bleibt für mich ein Störgefühl. Das wollten wir auf jeden Fall mit reinbringen, weil Markéta Vondrousova hat hier schon mal Wimbledon gewonnen und das ist noch gar nicht so lange her.
Hat vor einem Jahr auch Berlin gewonnen, meine ich.
Hat vor einem Jahr auch Berlin gewonnen. Also sie ist eine sehr, 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 sehr kompetente Rasenspielerin und das wollten wir auf jeden Fall noch mit reinbringen. Gehen wir in die Auslosung. Wir sprechen als erstes über die Frauen. Und da ist Arina Sabalenka an 1 gesetzt und Elena Rybakina an 2 gesetzt. Und wir gucken rein in die Auslosung von Arina Sabalenka. Die trifft in der ersten Runde auf Teodora Kostovic aus Serbien. In der zweiten Runde McCartney Kessler oder Alexandra Olejnikova. Es könnte das Duell Sabalenka gegen Olejnikova geben, was hier sicherlich dann auch heiß diskutiert wird. Allerdings glaube ich, dass McCartney Kessler die stärkere Rasenspezialistin oder Rasenspielerin ist. In der dritten Runde könnte Emma Raducanu warten und das würde dann am Freitag stattfinden. Das wäre schon ein dickes Ding, wenn wir hier dritte Runde Raducanu gegen Sabalenka sehen würden. Aber ich habe meine Hoffnung nach 49 oder 48 Auslosungen aufgegeben, dass irgendwelche Traummatches, die wir erwarten, irgendwann kommen könnten.
Ich meine, die beiden haben letztes Jahr hier in Wimbledon gegeneinander gespielt und in Cincinnati im letzten Jahr auch. Wir hatten es sogar in unserer letzten regulären Sendung angesprochen. Da hatte ich, glaube ich, sowas in die Richtung gesagt, naja, wenn die beiden jetzt in Wimbledon aufeinandertreffen, dann würde ich Sabalenka nicht unbedingt als klare Favoritin sehen. Jetzt ist es aber so, dass sie ja anscheinend schon wieder verletzt ist. Sie wurde jetzt mit einer, was war es, einer Fußprothese, nee, nicht eine Prothese natürlich, eine,
Fußbandage. Das
ist sehr schnell gegangen. Nein, so die, was die Amerikaner ein Walking Boot nennen, ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung ist. Ihr könnt es euch alle vorstellen, das, was man halt kriegt, wenn es am Fuß nicht so läuft. Und von daher, ich weiß nicht, ob sie es hier wirklich in die dritte Runde schafft. Dann wäre Ostapenko natürlich eine Möglichkeit, gegen die sieht Sabalenka in den direkten Duellen allerdings relativ gut aus. Und dann haben wir noch Olejnikova. Habe ich auch direkt gedacht und habe gesehen, na okay, die hat in ihrem Leben 2 Rasenmatches bestritten und das letzte hat sie irgendwie 0-2 verloren. Das ist, kann man sich auch vorstellen bei dem Spiel, keine Rasenspielerin. Also Sabalenka sollte durch die ersten Runden durchkommen und wenn, wird die Gefahr auf jeden Fall von Raducanu kommen, vielleicht von Ostapenko. Nur normalerweise, und wir hatten es angesprochen, Sabalenka ist im Moment nicht in der Topform, aber bei Grand Slam scheidet sie eigentlich eher gegen andere Topnamen aus, als jetzt gegen, weiß ich, irgendwen aus der Nummer 73 oder Nummer 50 oder so der Welt.
Der Topname könnte im Achtelfinale kommen. Leila Fernandes trifft in ihrer ersten Runde in einer denkbar undankbaren Runde auf Janice Tien. Allerdings hat die auf Rasen jetzt auch nicht die allerbesten Ergebnisse bekommen. Mimi Zhu trifft auf Daria Kasatkina. Daria Kasatkina in dem Jahr, als Angelique Kerber das Turnier gewonnen hat, war sie hier im Viertelfinale, war damals gegen Angelique Kerber unterlegen. Dann haben wir noch Anastasia Gazanova, die auf Emiliana Arango trifft und den großen Namen Naomi Osaka. Die trifft auf Elsa Jacquemot in der ersten Runde. Naomi Osaka und die natürlichen Untergründe, das ist ähnliches Thema wie bei Arina Sabalenka. Sie hat auch noch nicht den Dreh rausgefunden, aber ich bin relativ optimistisch, dass sie hier die zweite Woche erreichen könnte.
Ja, steht ja auch im Halbfinale jetzt von Bad Homburg.
Genau. Ist
eigentlich mal so ein erstes größeres Ausrufezeichen auf Rasen, zumindest das erste seit Jahren. So ganz am Anfang ihrer Karriere sah das eigentlich ganz okay aus. Dann hatte ich das Gefühl, hat sie sich fast so ein bisschen reingesteigert, dass der Rasen nicht ihr Belag ist, weil er sollte ihr schon einigermaßen liegen. Sie sollte schon eine sein, die ein Achtelfinale in Wimbledon erreichen kann. Und bei der Auslosung denke ich das auch. Also Fernandes kann gefährlich sein, aber ist auch ziemlich heiß und kalt im Moment. Spielt eben gegen Tien, hast du schon angesprochen, die hat schon seit Wochen kein Match mehr gewonnen. Kasatkina ist eine kompetente Rasenspielerin. Jacquemot kann Osaka bestimmt ein bisschen nerven, aber normalerweise sollten wir hier das Duell Osaka gegen Sabalenka im Achtelfinale bekommen und das wäre ja dann die Wiederholung des exakten Matches aus Paris, auch aus dem Achtelfinale.
Damals eine Night Session. Eine Spielerin, die sich nicht über ihre Auslosung beschweren sollte und wahrscheinlich auch wird, ist Karolina Muchova. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Anastasia Sakharova. Zweite Runde, Bianca Andreescu oder Zhang Zhuai. Bianca Andreescu hat zum ersten Mal seit 2024 wieder das Hauptfeld eines Grand Slams erreicht. Hat hier eine ganz, ganz leidenschaftliche Quali gespielt. Hat sich gestern relativ spät durchgesetzt und steht im Hauptfeld. Zweite Runde, oder es könnte Elisha Parks warten, die trifft auf Elisha Dudeney. Und dann haben wir Maja Chwalinska, die eine Wildcard hier bekommen hat, damit sie dann auch gesetzt sein kann. Maja Chwalinska trifft in ihrer ersten Runde auf Mananchaya Sarankayu. Karolina Muchova muss hier den Anspruch haben, zu sagen, okay, ich kann hier das Achtelfinale erreichen und ich muss gegen diese Spielerin, muss ich den Anspruch haben, hier zu gewinnen.
Ja, würde ich auch sagen. Wir kommen nachher noch zu anderen Teilen der Auslosung, die ein bisschen herausfordernder und komplexer sind. Und das mit Andreescu ist natürlich eine super Geschichte. Und auf dem Sand war es auch nicht so gelaufen, aber das sah jetzt durchaus überzeugend aus hier in der Quali. Und Chwalinska hat seit Paris nicht mehr gespielt, ist natürlich überhaupt nicht einzuschätzen. Und wie hast du ihre Gegnerin aus Thailand ausgesprochen?
Mananchaya Sawankayu.
Sankayu. Und ich meine, ehrlicherweise, da hätte keiner mit der Wimper gezuckt, wenn das jetzt eine zweite Runde bei einem Challenger gewesen wäre. Mhm. Also das muss man unter Umständen auch noch so sehen, weil Chalinska hat natürlich ein fantastisches Turnier gespielt, wissen aber noch nicht, ob sie da jetzt wirklich rausgewachsen ist. Also ja. Das halte ich für eine eher offene Geschichte. Parks hat gar nicht so viele Erfolge auf Rasen, wie man denkt. Und von daher ist unter Umständen Andreescu die einzige richtige Herausforderung hier für Muchova. Aber da hat sie eine positive Bilanz. Also ich würde sagen auch, Muchova sollte eigentlich schon die vierte Runde kommen.
Zhang Zhuai hat übrigens, das müssen wir auch noch sagen, auch keine schlechten Ergebnisse auf Rasen. Die kann da schon spielen auf solchem Untergrund, aber ist sehr, sehr schwankend in ihren Leistungen. Katerina Siniakova, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder gesetzt bei einem Grand Slam, hat gleich mal eine ziemliche Hammer-Auslosung bekommen. Gegen Jinwen Zhang spielt sie in der ersten Runde. Zweite Runde Nicola Batumkova oder Peyton Stearns. Und dritte Runde könnte dann an Mira Andreeva warten. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Magda Linette und könnte in der zweiten Runde auf Barbora Krejcikova treffen. Das ist ein ziemlicher Horrorteil der Auslosung, möchte ich hier sagen. Eine Spielerin wie Nicola Batumkova, die sich sicherlich Hoffnungen gemacht hat vor diesem Turnier, die denkt sich jetzt auch, in welchem Film bin ich denn hier gelandet?
Ja, also das war dann einer der herausfordernden Teile der Auslosung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Andreeva hat in Bad Homburg gespielt. Wird sie jetzt hier wirklich ein Faktor sein? Ach, schwer vorstellbar. Linette ist einfach sehr solide, hat auf Rasen auch viel Erfahrung. Normalerweise gewinnt das Andreeva, aber in der zweiten Runde könnte dann schon gegen Krejcikova Schluss sein. Ja, und von den anderen hat ja fast jede hier durchaus kann einen Anspruch stellen, hier in die dritte Runde zu kommen. Siniakova, Zhang, Stearns, Batumkova. Also es ist ein offener Teil, auch wenn Andreeva von der aktuellen Form und vom Namen her natürlich die Favoritin ist. Doch ich halte es für ziemlich offen, muss ich sagen.
Also ich weiß auch nicht, wer da sich durchsetzen wird ins Achtelfinale. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt dann auch drauf. Eine Spielerin, die wir garantiert hier anschauen müssen, ist Jessica Pegula. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Daya Vitmanova. Zweite Runde Viktoria Chemines-Kasintseva oder Sara Surbistormo. Dritte Runde könnte Anastasia Potapova warten oder vielleicht Dayana Jastremska. Achtelfinale, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, könnte noch eine weitere Gegnerin auf sie warten, die vielleicht richtig gut spielt. Aber Jessica Pegula muss doch hier in ihrer gewohnt nüchternen Art sagen, da komme ich durch.
Ja, man müsste überhaupt auch erstmal gucken, wer ist die zweitbeste Rasenspielerin hinter ihr hier. Wahrscheinlich Busas Manero, vielleicht Jastremska, der Rest jetzt nicht bekannt als Rasenexpertin. Und Potapova ist natürlich auf Sand wirklich oder hat eine tolle Saison da gespielt und zum Hardcourt erfolgreich, hat jetzt aber auch noch nicht die großen Resultate auf Rasen. Also kann jetzt auch nicht automatisch in Anspruch stellen, hier in die dritte Runde zu gehen. Und daher Pegula hat manchmal eine Tendenz, früh zu verlieren und wäre hier dann allerdings, muss man sagen, schon sehr enttäuschend, wenn das passieren würde.
Ekaterina Alexandrova, ich wollte es jetzt nochmal gerade nachgucken. Ekaterina Alexandrova hat in dieser Woche wieder eine Top-10-Gegnerin besiegt, hat irgendwie 20 Siege gegen Top-10-Spielerinnen auf der WTA-Tour. Ihr bester Sieg gegen eine, oder ihr bester Sieg bei einem Grand Slam ist, glaube ich, irgendwie gegen Top 30 oder so.
Einen Top-10-Sieg, meine ich, hat sie irgendwie. Einen Top-10-Sieg. Wir können es aber nachgucken.
Ja, auf jeden Fall, Ekaterina Alexandrova ist also wirklich eine durchgehende Enttäuschung bei Grand Slams und das wird sie wahrscheinlich selber nerven. Wird auf Panaudvadi in der ersten Runde treffen, auf Sand hätte ich gesagt, ist eine enge Nummer, auf Rasen glaube ich, dass Alexandrova durchkommt. In der zweiten Runde könnte Landana Tararude oder Lili Tagger warten, Lili Tagger mit ihrem ersten Wimbledon-Hauptfeldeinsatz. Und dann haben wir Tatjana Maria, die zur Stunde in Eastbourne das Halbfinale gegen Julia Putintseva spielt, die trifft auf Julia Putintseva. Tatjana Maria Putintseva hat in den letzten Wochen keinen Ball getroffen, richtig. Zweite Runde könnte dann Iva Jovic warten. Iva Jovic, die gutes Queens-Turnier gespielt hat. Tatjana Maria muss erstmal den Anspruch haben, in die zweite Runde zu kommen. Und dann können wir weitersehen. Iva Jovic muss auch erstmal an Jacqueline Christian vorbei.
Ja, also die Bilanz übrigens gegen selbst Top-20-Spielerin steht bei 0 zu. Und der höchste Sieg, den ich sehe für Alexandrova, dürfte gegen Xinyu Wang letztes Jahr in Australian US Open gewesen sein. Also wirklich nicht die allerbeste bei Grand Slam-Turnieren.
Atemberaubende Statistik.
Ja, auch das ist ein relativ offener Teil der Auslosung, würde ich sagen. Jovic hat natürlich exakt das Spiel, um auf Rasen erfolgreich zu sein und war auch oder hat auch gut im Queen's Club gespielt und der traue ich das auch nervlich zu, das bei einem Grand Slam Turnier zu packen. Trotzdem wäre es spannend, sie zum Beispiel gegen Tatjana Maria in der zweiten Runde zu sehen. Maria allerdings mit Putintseva durchaus, finde ich, eine herausfordernde Aufgabe dahingehend, dass die beiden halt schon häufig gegeneinander gespielt haben und Putintseva sich jetzt auch nicht von Maria aus der Ruhe bringen lassen wird und Putintseva doch auch einigermaßen klar in der direkten Bilanz vorne liegt. Also für mich ist das hier auch ein Teil der Chancen, wo ich denke, dass Maria hier was reißen könnte. Vielleicht ist es der Moment für Tagger, um endlich was zu holen, oder Alexandra straft uns Lügen oder am Ende eben doch Jovic. Auch das für mich einigermaßen ausgeglichen, und wenn wir eben nach oben schielen, auch hier sollte Pegula durchkommen, egal wer da jetzt wirklich auf sie trifft.
Belinda Bencic trifft auf Mika Stojčević. Belinda Bencic traditionell wirklich richtig gut auf Rasen. Zweite Runde könnte allerdings Wang Jingyu auf sie warten. Die ist eine sehr, sehr gute Rasenspielerin, wird gegen Elisabetta Cocciaretto spielen und ich glaube, dass das kein Problem für die Chinesin sein sollte. Dritte Runde könnte dann eventuell Fran Jones, Diane Parry oder Anna Kalinskaya warten. Diane Parry eine gute Rasensaison gespielt hat. Aber Bencic oder Wang Jingyu? Ich glaube, dass Bencic sich auch denkt, hier zweite Runde gegen die Chinesin, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
Und Kalinskaya hat auch schon mal im Finale von Berlin gestanden, ja, und hat, glaube ich, eine ganz gute Bilanz gegen Bencic. Und Problem bei Bencic, ich habe da auch vor der Sendung rumgesucht, sie hatte ja die Rasenvorbereitung abgesagt wegen einer Verletzung und habe jetzt keine wirklichen Neuigkeiten gefunden. Das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten ein, zwei Tagen rausfinden, wie es jetzt bei ihr wirklich aussieht, wie fit sie ist. Aber es ist auf jeden Fall herausfordernd, würde ich auch sagen. Und sie hat ja hier einen Halbfinale, glaube ich, zu verteidigen, ne? Also ja, durchaus schwierige Aufgabe oder herausfordernde erste paar Tage für sie.
Absolut. Jetzt gehen wir nach ganz unten in dieser oberen Hälfte. Da haben wir Ann Lee, die auf Zeynep Sönmez warten wird. Ann Lee gegen Zeynep Sönmez finde ich eine tolle erste Runde. Claire Liu und Hanne van de Winkel sind dann noch in der ersten Runde. Dann die überraschend gute Rasenspielerin Solana Sierra, die letztes Jahr hier das Achtelfinale erreicht hat, gegen Anna Bonda, und Tamara Korpatsch gegen Coco Gauff. Wenn Tamara Korpatsch gegen Coco Gauff gewinnen möchte, dann auf Rasen, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie gewinnen wird, aber sie wird, glaube ich, einen sehr lustigen Tag auf Court 1 oder Center Court verleben.
Ja, aber ich glaube leider nicht sonderlich viele Spiele gewinnen. Also,
nee, das glaube ich auch nicht.
Ernsthaft, mein erster Blick sowieso, war jetzt egal, ob Damen oder Herren, ging immerhin zu wie viel Erfahrung hat die Person auf Rasen, wie viele Matches hat die Person eigentlich überhaupt auf Rasen ihrer Karriere gewonnen. Bei Korpatsch waren es nicht sonderlich viele, trotz der jetzt eher schon längeren Karriere. Und ich muss sagen, Gauff hat mir eigentlich in Berlin ganz okay gefallen. Ich sehe sie hier vorne. Ich halte sie hier eigentlich auch für die Konstante in dem Teil der Auslosung. Aber wir können ja beide mal sagen, wen wir im Halbfinale sehen.
Ich sehe Arina Sabalenka und Karolina Muchova im Viertelfinale. Da wird dann meiner Meinung nach Sabalenka gewinnen und im Halbfinale stehen. Und im zweiten Viertel wird Jessica Pegula auf, wen hatte ich jetzt? Entschuldigung, Eva Jovic treffen. Und Jessica Pegula auf Belinda Bencic treffen und Jessica Pegula wird ins Halbfinale einziehen. Also Pegula gegen Sabalenka für mich im Halbfinale.
Bisschen ähnlich bei mir, aber dann doch anders. Muchova habe ich auch im Viertelfinale, besiegt auch Sabalenka. Pegula besiegt Gauff und so habe ich dann das Halbfinale Muchova gegen Pegula.
Hätte ich kein Problem mit. das war die obere Hälfte bei den Frauen. Wenn ihr hier zwischendurch Töne etc. hört oder Musik hört, dann tut mir das leid. Ich bin hier im Medienzentrum und hier wird immer noch getestet, 3 Tage bevor das Turnier startet. Deswegen nehmt mir das nicht übel, wenn hier zwischendurch mal so ein bisschen Musik reinschallt. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die untere Hälfte sprechen. Dann werden wir natürlich über Elena Rybakina, die Siegerin von 2022, sprechen. Wir werden allerdings auch über Elina Svitolina, Alexandra Jala und Serena Williams sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk und unserer irgendwas bei Ende 40. Vorschau auf einen Grand Slam. Elena Svitolina und Elena Rybakina, die rahmen die untere Hälfte bei den Frauen ein. Elena Svitolina trifft auf Daria Snigur, die auf Rasen durchaus eine knifflige Aufgabe sein kann. Sie ist eine Spielerin, die mit sehr viel Slice spielt, die ähnlich wie Tatjana Maria sehr, sehr unorthodox spielt auf Rasen. Ich glaube allerdings nicht, dass Svitolina sich hier die Butter vom Brot nehmen lässt. Zweite Runde Veronika Erjavec oder Léolé Jean-Jean, das müsste auch kein Problem sein. Die dritte Runde könnte für Svitolina ein Problem werden. Ayla Tomljanovic könnte da warten, Ashlyn Kruger oder Donna Vekic. Donna Vekic, die frisch gebackene Siegerin aus dem Queens Club. Es gibt leichtere Auslosungen für Svitolina, die jetzt nicht unbedingt die größte Rasenfreundin ist.
Ich glaube, einmal ein Halbfinale hier, ansonsten durchaus Probleme in der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt nicht falsch geguckt habe, sind übrigens alle Ukrainerinnen in diesem Achtel der Auslosung. Das ist natürlich auch nicht
ideal. Bis auf Olenikova.
Stimmt, die war weiter oben. Ja, also Svitolina, du hast schon angesprochen, Snigur kann auf Rasen sicherlich herausfordernd sein. Jean-Jean halte ich durchaus auch für eine Spielerin, die sie so ein bisschen ins Schwitzen bringen kann. Vekic stand hier schon mal im Halbfinale und hat eben, wie du sagst, den Queens Club gewonnen und hat allerdings eine relativ schlechte Bilanz gegen Svitolina. Der liegt, glaube ich, die Geschwindigkeit, die Vekic mitbringt. Trotzdem hielt ich das für ein einigermaßen offenes Duell, wenn es dazu käme. Und ich denke, dass es auch relativ realistisch ist, dass die beiden in der dritten Runde aufeinandertreffen.
Donna Vekic, also die Temperaturen sollen ja nächste Woche wieder runtergehen. Das dürfte dann auch Donna Vekic entgegenkommen, die auch so ein kleines bisschen nicht ganz die Hitzefreundin ist. Ich glaube, dass Donna Vekic hier mal wieder für einen tiefen Run gut sein könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie hier spielen wird. Eine Spielerin, die in den letzten Wochen sehr überzeugt hat, vielleicht nicht bei den French Open, aber ansonsten in Straßburg gewonnen hat und letzte Woche dann auch auf Rasen richtig gut gespielt hat, ist Emma Navarro. Die trifft auf Paula Badosa in der ersten Runde. Zweite Runde Sinja Kraus oder Oksana Selikmeteva. Dritte Runde Marta Kostyuk. Marta Kostyuk haben wir jetzt, erinnere mich, ich glaube gar nicht.
Haben wir nicht auf Rasen gesehen. Hat auch nicht so viel Erfahrung auf Rasen, muss man. Genau. Eben ist auch jemand, auf den ich direkt geachtet habe. Nicht viel Erfahrung, auch noch nicht so viele Siege. Also ein bisschen ein Fragezeichen dahinter.
Ja, und deswegen ist für mich Emma Navarro hier erstmal eine Favoritin. Wenn Paula Badosa gesund ist, dann kann sie eine gefährliche Gegnerin sein. Aber Emma Navarro, die glücklicherweise jetzt wieder gesund ist und auch wieder Spaß am Tennis zu haben scheint, ist für mich hier die Favoritin.
Ja, Navarro ist ja auch noch im Turnier drin. Ich kriege allerdings gerade Tennis Abstract nicht aufgerufen. Kann dann nicht mehr sagen, in welchem Halbfinale sie heute steht. Badosa, es ist natürlich schon ein spannender Kontrast. Badosa kommt eben über ein sehr flaches, schnelles, aufschlagsbasiertes Spiel, während Navarro halt eine wirklich gute Konterspielerin ist. Also sicherlich einer der Höhepunkte der ersten Runde. Und Navarro, würde ich dir zustimmen, wahrscheinlich in dem Teil der Auslosung schon die Favoritin, wobei Badosa dann schon eher undankbar ist als auftaktlos. Und Kostyuk, eben wie gesagt, das Fragezeichen, die Wildcard, kann super laufen, aber wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sie in der ersten Runde rausgeht. Und am Ende auch das ein eher offener Teil der Auslosung. Wir haben mit Svitolina natürlich so die formstärkste Spielerin des Jahres hier drin, aber die anderen ganz sicher nicht ohne Chancen.
Navarro hat in dieser Woche das Viertelfinale in Bad Homburg verloren gegen Elena Gabriela Russo und letzte Woche hat sie das Finale in Nottingham erreicht. Dort unterlag sie Marie Buskova. Also das ist der Tätigkeitsnachweis von Emma Navarro. Jasmine Paolini hat hier schon mal im Finale gestanden, 2024. Das ist noch nicht so ganz lange her. Die 2026er Jasmine Paolini hat so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, trifft in der ersten Runde auf Robin Montgomery, ist für mich auch kein ganz leichtes Los, weil Montgomery hat schon drei Quali-Matches hinter sich. Zweite Runde könnte Viktoria Golubic, die letzte verbliebene Rasenspezialistin, auf Jasmine Paolini warten. Und in der dritten Runde dann vielleicht Clara Tauson, die auch unter Hitze leidet und auch sehr, sehr frohlockend auf den Wetterbericht der letzten oder der nächsten Tage schauen wird. Clara Tauson gegen Maria Sakkari in der ersten Runde, das könnte eins der Blockbuster-Matches dieser ersten Runde werden.
Ja, sowieso. Ganz gute Namen hier drin. Und Montgomery hat eben nicht nur die Quali überstanden, die hat gerade Zertogenbosch gewonnen, obwohl sie selber noch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt außerhalb der Top 400 der Weltrangliste war. War jetzt ziemlich lange verletzt. Hat ein Spiel, was auf dem Rasen wirklich unangenehm sein kann. Linkshänderin, die schon weiß, wie man ans Netz kommt und einen Punkt beenden kann. Also das ist für Paolini schon eher aus der Kategorie herausfordernd. Zachary, der würde ich eigentlich immer relativ viel in Wimbledon zutrauen. Und dann denke ich halt dran, dass sie doch abseits der French Open in diesem Jahr dazu tendiert, relativ früh rauszufliegen. Tauson ist eben komplett außer Form. Also schauen, wer hier durchkommt. Große Chance für Paolini und Montgomery. Große Chance natürlich auch für Golubic. Also die drei würde ich jetzt erstmal vorne sehen, aber sie treffen halt relativ früh aufeinander.
Alexandra Jala ist ein Dark Horse für mich hier in diesem Draw. Die trifft in der ersten Runde auf Renata Sarasua. Zweite Runde könnte sie auf Serena Williams treffen. Und Serena Williams, ich habe vorhin bei der Auslosung dabei und habe so gedacht, ja, das ist eine relativ ausgeglichene Auslosung, bis dann der Name Serena Williams gezogen wurde. Und da war ich auf einmal wieder hellwach. Und sie trifft in der ersten Runde auf Maya Joint. Und unter Wikipedia steht unter Formkrise das Foto momentan von Maya Joint. Die hat nach einer Verletzung die letzten 11 Matches verloren. Serena Williams gegen Maya Joint. Es wird wahrscheinlich am Dienstagnachmittag auf dem Center Court stattfinden. Zweite Runde vielleicht gegen Alexandra Jala. Wenn sie nicht in Ehrfurcht erstarrt, sollte sie gegen Serena Williams spielen. Dann sollte sie die Favoritin sein.
Ja, also Joint ist eine sehr dankbare Gegnerin für Serena Williams. Joint hat eben seit Australien, glaube ich, einmal bei einem 125er auf Sand einen Match gewonnen. Mhm. Und da wäre natürlich auch überhaupt die Frage, wie geht sie nervlich damit um, hier auf Serena Williams zu treffen? Ja. Kann immer sein, dass sie eine Unbekümmertheit hat. Ihre Form spricht allerdings für mich eher dafür, dass sie im Moment mit wenig Unbekümmertheit durch ihre Karriere geht. Und die ist sehr früh sehr gehypt worden. Also das wird interessant. Jala hat natürlich genau die Art von Spiel, um Serena Williams unter Druck zu setzen. Also sie kann den Ball sehr flach machen, sie kann Winkel öffnen, sie kann die Geschwindigkeit ihrer Gegnerin nutzen. Wo Serena da die große Chance hätte, wäre gegen den zweiten Aufschlag von Jala. Der ist absolut angreifbar. Also das wäre, wo Jala als Favoritin reingeht, aber wo es trotzdem interessant werden könnte. Und dann könnte es ja so zu einem nochmal anderen Blockbuster in der dritten Runde kommen, so Serena Williams ja. Denn dahin kommt.
Also ich weiß halt überhaupt nicht, was wir von Serena Williams erwarten können. Also da bin ich ja komplett überfragt. Sie hat in den Doppelmatches, die sie gezeigt hat, die sie gespielt hat, hat sie gezeigt, dass der Aufschlag immer noch funktionieren kann, dass sie den Ball noch ganz gut im Schläger hat. Aber wie sieht's denn im Einzel aus, wenn sie den ganzen Platz abdecken muss? Sie muss First Strike Tennis spielen. Das hat sie in ihrer gesamten Karriere gemacht, das weiß ich. Aber die anderen Spielerinnen sind ja auch weitergekommen. Ich sehe im Moment noch keine dritte Runde Swiatek gegen Serena Williams. Das sehe ich einfach noch nicht.
Naja, ich meine, die beiden Zaubermittel in ihrer Karriere waren ihre fantastische Beinarbeit und ihr wirklich sehr gutes taktisches Verständnis. Die Beinarbeit wird nicht mehr im selben Sinne da sein, auch wenn sie wahrscheinlich argumentieren wird, durch den Gewichtsverlust ist sie jetzt ungefähr da, wo sie vor 4 Jahren war. Taktisches Verständnis geht natürlich nicht weg und der Aufschlag geht nicht weg. Und wenn sie sich auf den Aufschlag verlassen kann, dann ist sie auf jeden Fall in dem Match gegen Maya Joint drinnen. Aber was würde ihr zum Beispiel wirklich gegen Jala einfallen, wie sie das aufziehen will? Also das ist für mich dann noch eine größere Frage.
Ja. Apropos Blockbuster. Iga Swiatek hat auch einen Blockbuster vor sich gegen eine sich durchaus auf dem Rasen wohlfühlende Taylor Townsend in der ersten Runde. Zweite Runde Teresa Valentova oder Karolina Pliskova. Iga Swiatek, die letztes Jahr, man muss es sagen, so überraschend diesen Wimbledon-Titel gewonnen hat, der wird es hier nicht leicht gemacht in dieser ersten Woche.
Ja, ich schaue nochmal wegen Townsend. Ich hatte nämlich vor der Sendung auch das Gefühl, sie ist bestimmt relativ gut auf Rasen. Das stimmt aber nicht. Sie hat ein paar Mal Matches in der Quali gewonnen und ich glaube, ihr bester Sieg auf Rasen war einmal gegen Pauline Parmentier, sonst außerhalb der Top 150 nur Spielerinnen besiegt. Also denke, Swiatek sollte das eigentlich gewinnen. Dann guckt man natürlich auf Pliskova und sagt, ui, das ist herausfordernd auf dem Rasen, aber Swiatek hat eine wirklich gute Bilanz gegen Pliskova. Also ich glaube, trotz der großen Namen, dass sie hier eigentlich in die dritte Runde einziehen sollte.
Ich will auch nicht gegen sie wetten. Ich finde es nur herausfordernd, wie sie in den ersten Runden gefordert wird. Und deswegen Iga Swiatek gegen Alexandra Jala wäre zum Beispiel eine dritte Runde, die ich mir auf jeden
Fall... Und ich meine, sie hat in Bad Homburg gegen Navarro verloren. Also da haben wir gerade drüber gesprochen. Erstes Rasenmatch. Klar, Navarro ist unangenehm. Aber also Swiatek kommt jetzt hier nicht mit dem breitesten Kreuz nach Wimbledon. Das kann man schon festhalten. Und das große Problem, und das wird auch die Gegnerin sein, die sie hier in Wimbledon besiegen wird, Ihr Aufschlag ist weit von dem entfernt, was sie hier letztes Jahr mitgebracht hat. Der war absolut top. Sie ist ja quasi nicht mehr gebreakt worden in den letzten Runden. Und danach sieht es im Endeffekt überhaupt nicht aus. Also da gucken, wer ihren Aufschlag unter Druck setzen kann. Kann Seala, kann es, weiß ich, eine Paulini könnte das oder wer auch immer. Wir werden ja gleich sehen, wer das Turnier gewonnen hat. Das steht ja schon in ungefähr 5 Minuten fest.
Amanda Anisimova, die wird auch nicht mit dem breitesten Kreuz antreten hier. Die hat auch keine so richtig gute Rasenvorbereitung und sie hat die Finalpunkte aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Sie trifft auf Lina Georgescu aus Makedonien in der ersten Runde. Zweite Runde Sofia Kenin oder Petra Manchenko. Und dritte Runde könnte es dann zum Aufeinandertreffen mit Madison Keys kommen. Und das ist natürlich, wäre natürlich ein Riesending. Madison Keys in der ersten Runde, Kayla Day, zweite Runde Begu oder Swan. Da sehe ich Madison Keys schon in der dritten Runde. Du siehst sie natürlich schon im Halbfinale, aber Madison Keys gegen Amanda Anisimova sollte Keys mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen antreten können.
Ja, also generell sind jetzt hier ein paar größere Namen drin. Das werden wir auch gleich merken, wenn wir noch ein bisschen weiter nach unten gucken. Und eben Keys sollte durch die ersten beiden Runden durchkommen und normalerweise sollte Anisimova das auch. Was mich bei Anisimova so ein bisschen beschäftigt, ist, dass in den letzten Wochen überhaupt gar kein Rhythmus reingekommen ist. Und ich hätte jetzt auch erwartet, nachdem sie im Queen's Club verloren hat im Viertelfinale, dass sie dann der Woche danach nochmal spielt. Aber im Moment, ich weiß nicht, ob es körperlich ist, ob es mental ist, aber es fehlt der Rhythmus. Und ich glaube, der Rhythmus ist für sie so wichtig, um das Selbstvertrauen zu finden. Und sie hat bisher nur einmal gegen Keys gespielt. Das war Ende letzten Jahres in Riad bei den Championships. Und da waren beide schon ziemlich außer Form. Und das hat Anisimova dann gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt hier als klare Favoritin reingehen würde gegen Keys, selbst wenn sie jetzt durch die ersten beiden Runden durchkommt. Und ja, also man hätte sich leichtere, was sind wir denn da, 16. oder so der Auslosung für beide vorstellen können.
Sorana Kistea, die ein unglaubliches letztes Jahr spielt in ihrer Karriere, trifft auf Sarah Bejlik in der ersten Runde. Sarah Bejlik, ich habe das Match kommentiert gegen Laura Siegemund diese Woche. Innerhalb von mehr als 3 Stunden hat sie 7-6 im dritten Satz gewonnen. Zweite Runde Kimberly Birrell oder Alina Korneeva. Alina Korneeva, die ich in der Quali gesehen habe und die einen bärenstarken Eindruck hinterlassen hat. Und dann haben wir Linda Noskova, unsere kleine Geheimfavoritin. Die trifft auf Ella Seidel in der ersten Runde. Ella Seidel, nicht gute Ergebnisse auf Rasen bislang. Linda Noskova muss hier den Anspruch haben, hört mal Leute, ihr dürft euch fürchten, dass ich eure Gegnerin bin und ich fürchte mich nicht vor euch als Gegnerinnen. Ich weiß, dass sie in der ersten Runde in Bad Homburg raus ist. Das Ergebnis nehme ich komplett raus, weil sie am Montag noch Doppel gespielt hat in Berlin, weil das verschoben werden musste.
Ja, und wir hatten am Sonntag über sie gesprochen. Sie hat sehr viel außerhalb der Grand Slams schon erreicht für ihr Alter. Sie hat es bei den Grand Slams noch nicht bestätigt. Allerdings, und auch das hatten wir erwähnt am Sonntag, letztes Jahr hat sie hier erst im Achtelfinale verloren, und zwar gegen Anisimova, und es war ein enges Match. Also es könnte hier auf jeden Fall zur Wiederholung dieses Matches kommen. Und sie ist die Favoritin gegen Seidel, auch in ihrer zweiten Runde, sind beides keine Rasenexpertinnen. Korneeva können wir in der Tat mal anstreichen, die war eine Top-Juniorin, hat dann aber
2023 zwei Grand Slams hintereinander gewonnen.
Ja, und galt eigentlich als das große Talent ihrer Generation, noch vor Andreeva. War dann aber verletzt, hat alles ein bisschen länger gedauert, aber die scheint jetzt den Durchbruch zu schaffen. Also die ist sicherlich für die Zukunft interessant. Kirstea, nicht so die Rasenspielerin. Also es läuft hier wahrscheinlich am Ende schon auf Anisimova, Keys und Noskova raus. Alles andere wäre eine Überraschung. Also ich sehe da eigentlich keinen anderen rauskommen.
Diana Schneider trifft in ihrer ersten Runde auf Eva Lüst. Das ist eine durchaus interessante erste Runde. Eva Lüst hat in dieser Woche in Bad Homburg erste Runde verloren, Schneider allerdings auch in der ersten Runde gegen Clara Tauson. Das war nicht so gut, wie Schneider dort gespielt hat. Zweite Runde Ludmila Samsonova, die hatte 2023, glaube ich, ihren großen Durchbruch auf Rasen. Seitdem ist jetzt allerdings auch nicht mehr so richtig viel gekommen. Dann haben wir noch Tyra Grant, die gegen Katie Bolter spielen wird. Tyra Grant habe ich auch in der Quali gesehen, macht auch einen vielversprechenden Eindruck, wenn der Aufschlag kommt. Hat große Probleme mit dem Ballwurf gehabt während der Qualifikation. Und dann haben wir noch Marie Buskova, die allerdings auf Talia Gibson treffen wird. Talia Gibson hat auf Sand große Ergebnisse gefeiert. Ich weiß noch nicht, ob sie auf Rasen dort Marie Buskova herausfordern kann, aber Marie Buskova, die so toll gespielt hat in den letzten Wochen auf Rasen, ich weiß nicht, ob sie hier durchkommt. Das ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll für sie.
Ja, also der Anspruch sollte da sein, durchzukommen.
Ja.
Ich stimme dir allerdings zu. Also Gibson normalerweise auf Rasen ist schlagbar. Bolter wird interessant in der zweiten Runde. Die holt in Wimbledon eigentlich immer ziemlich gute Leistungen raus. Die ist schon eine, die gemacht ist für Center Court. Und da würde das Match vermutlich dann auch landen. Schneider ist natürlich auch spannend. Wie geht die mit der ganzen French Open-Situation um? Mhm. Ich kann mir vorstellen, es dauert noch ein bisschen. Samsonova hast du angesprochen, die hat Berlin damals gewonnen und stand hier in der vierten Runde. Aber ist halt so hopp oder top. Lüß jetzt für mich auf Rasen nicht unbedingt der Faktor. Wäre das hier ein Hartplatz, würde ich sagen, ah, okay, vielleicht hat sie eine Chance. Buskova oder Bolter, würde ich jetzt mal denken, gehen hier in die vierte Runde.
Hätte ich auch gesagt. Elise Mertens trifft auf Laura Siegemund und Laura Siegemund hat sich einen Job daraus gemacht oder eine Karriere daraus gemacht, ihre Gegnerinnen zu nerven. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Elise Mertens sich nicht nerven lässt.
Ja, hat 0-2 Bilanz gegen Mertens.
Ja, zweite Runde Beatrice Haddad-Meyer oder Maria Timofeeva. Und dann haben wir unten Elena Rybakina. Die trifft in der ersten Runde auf Louise Boisson. Louise Boisson nicht in der Form oder beziehungsweise hat dieses Ergebnis der French Open letztes Jahr nicht halten können. Zweite Runde allerdings Katie McNally oder Elena Gabriela Ruse, die beide wirklich fähige Rasenspielerinnen sind. Dritte Runde Elise Mertens, das glaube ich, das würde Rybakina wieder etwas sicherer gewinnen, aber ich glaube, Rybakina muss sich vor der zweiten Runde in Acht nehmen.
Ja, McNally war die Einzige, die letztes Jahr hier Schwiontek einen Satz abgenommen hat. Mhm. Und als die beiden im Herbst gegeneinander gespielt haben, hat McNally Rybakina nicht am Rand der Niederlage, aber auch schon relativ tief im dritten Satz gehabt.
Ja.
Und Haddad-Meyer hat hier auch schon mal mindestens...
Aber die ist ja komplett außer Form, Beatrice Haddad-Meyer.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, Wimbledon ist natürlich so ein Ding, das lebt davon, wenn man Erfahrungen auf Rasen hat. Darum sehen wir dann ja auch die Siegemunds dieser Welt, die dann hier irgendwie ihre besten Resultate holen. Also ich schiele hier schon auf Form, aber ich schiele ja halt auch immer auf Spieler und Spielerinnen, die so ein bisschen älter sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben und die sich gerade in diesen ersten Wimbledon-Runden ganz gut durchsetzen können, wo das Gras natürlich schon einfach ein unangenehmer Belag ist, weil es halt wirklich nicht hoch abspringt und weil der Aufschlag so ein Faktor sein kann. Also Rybakina ist hier für mich schon Favoritin, auch Favoritin in diesem Achtel. Aber das Ding ist natürlich jetzt bei ihr, sie ist mit so viel Versprechen in das zweite Viertel der Saison reingekommen, stand gefühlt kurz davor, Nummer 1 zu werden, hat keine gute Sandplatzsaison gehabt, hat jetzt zweimal früh auf dem Rasen verloren, kann trotzdem, wenn sie einigermaßen weiterkommt als Sabalenka, hier die Nummer 1 nach dem Turnier übernehmen. Also ja. Lass sie hier ins Halbfinale oder Finale, dann ist ziemlich sicher, dass sie die Nummer 1 wird und ist natürlich einfach unter den Top 10 Favoritinnen hier auf den Titel.
Wen hast du im Halbfinale? Und wer gewinnt das Turnier?
So, jetzt muss ich mal ein schlaues Dokument rausholen, wo wie immer alles steht. Also obere Hälfte hatten wir schon. Und da habe ich Svitolina besiegt Świątek, Kies besiegt Rybakina. Dann habe ich oben Pegula besiegt Muchova, Kies besiegt Svitolina und Kies gewinnt dann das Finale gegen Pegula.
Ich gebe zu, ich habe auch Madison Keys im Halbfinale. Ich habe mich dieses Mal tatsächlich anstecken lassen. Ich weiß nicht, wer an Iga Świątek in dem Viertel vorbeikommen soll. Deswegen habe ich sie als die, die ich nehmen musste, weil ich keine andere Spielerin habe, die ich soweit sehe, gesehen. Ich glaube, dass Świątek ins Halbfinale kommt gegen Madison Keys. Dass Madison Keys das gewinnen wird und Madison Keys gegen Pegula im Finale verlieren wird. Jessica Pegula wird meiner Meinung nach ihren ersten Grand Slam dieses Jahr holen.
Ja, ich meine, wir hatten irgendwann in einer letzten Sendung das Witzchen aufgemacht, wer holt's, die Amerikanerin, die Tschechin oder die anderen? Und jetzt haben wir beide einige von denen Richtung Halbfinale getippt. Und wie gesagt, Noskova ist absolut jemand, die hier das Turnier gewinnen kann.
Klar.
Anisimova kann das Turnier gewinnen, keine Frage. Sabalenka, Rybakina und Świątek auch und auch die Namen, die wir jetzt genannt haben, das wäre ja alles keine Überraschung. Und am Ende glaube ich, irgendwer wird das Turnier gewinnen, wo es keine Überraschung ist. Und das sind wahrscheinlich so 8 bis 10 Namen bei den Damen, aber ich sehe jetzt hier keine, die aus dem Nichts kommt. Ich sehe auch keine Chalinska im Finale. Das passiert in Wimbledon normalerweise nicht. Das ist das Turnier, wo sich die Routinierten durchsetzen, diejenigen, die viel Erfahrung haben, die genau wissen, wie man damit umgeht.
Es sei denn, man heißt Tatjana Maria, dann... Na, kommt man
oder
mal
ich meine, man muss natürlich sagen, Anisimova war schon eine halbe Überraschung letztes Jahr, hatte aber schon tolle French Open vorher gespielt. Ja.
Also, das ist das Damen-Draw. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Tipps aufgehen werden und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wir werden gleich über die Herren sprechen und da haben wir eine wirklich interessante Auslosung. Und auch Yannick Sinner, der in dieser Woche mit Kühlweste trainiert hat, wird darauf hoffen, dass die Temperaturen anders sind als jetzt gerade in Mitteleuropa. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Yannick Sinner ist an 1 gesetzt und der Titelverteidiger. Er wird Montagnachmittag den Center Court eröffnen gegen Miomir Kecmanovic. Zweite Runde Nuno Borges oder Tristan Boyer. Und dritte Runde vielleicht Ignacio Buse, vielleicht Jenson Brooksby, vielleicht Alexander Vukic oder Emilio Nava. Die Temperaturen sollen nächste Woche erstmal erträglich sein. Yannick Sinner kann in die zweite Woche spazieren, meiner Meinung nach.
Ja, er traf hier vor 2 Jahren schon auf Kecmanovic, glaube auch in der ersten Runde, hat damals relativ klar gewonnen und ich würde sagen, einer von beiden Spielern ist besser geworden. Kecmanovic ist es nicht unbedingt. Und Borges ist ein kompetenter Rasenspieler, jemand, der auch
Spieler unglaublichen Aufschlag hat. Wenn der 80% erste Aufschläge reinbekommt, kann er vielleicht einen Satz mitnehmen. Ich glaube einfach nicht, dass er da mehr macht.
Nein, also wenn man hier ein bisschen mutig sein will, dann sagt man, Sinner gewinnt das Turnier, ohne einen Satz zu verlieren. Das wird schwierig, aber ist unter Umständen im Bereich des Möglichen, gerade in den ersten 4 Runden, wir reden gleich noch darüber, wer möglicher Achtelfinalgegner ist, sollte er eigentlich überhaupt nicht in Gefahr geraten.
Also, ich sehe es dann auch wirklich gar nicht. Yannick Sinner hat nach der Auszeit bei den French Open, hat er jetzt einfach einen Draw bekommen, wo die Tennisgötter gesagt haben, jetzt entspann dich erstmal. Übrigens, das wollte ich nochmal sagen, die Auslosung in Wimbledon ist die beste von allen 4 Grand Slam Auslosungen. Da stehen 2 ältere Herrschaften oben auf der Bühne. Einer zieht Nummern aus dem Säckchen und die Frau liest vor, welche Namen dahinter stecken. Es ist die demokratischste Auslosung von allen und es ist die beste Auslosung von allen. So viel A's und O's, wie wir heute gehört haben wieder, das nur am Rande.
Und sie ist eigentlich auch, wird sie übertragen im Internet, aber leider haben sie nur die beiden gezeigt. Das war jetzt nicht so spannend. Ich wollte schon eher die Auslosung als die beiden sehen, aber hey, so war es nun mal.
Rafael Roda wird sein erstes Grand Slam auf Rasen bestreiten als gesetzter Spieler bei den Herren. Trifft auf Felix Gill in der ersten Runde, Wildcard-Inhaber aus Großbritannien. Zweite Runde Denis Shapovalov oder Pablo Carreño Busta. Dritte Runde Luciano Daderi oder Ethan Quinn oder Shintaro Mochizuki oder Max Basing. Da muss ich schon fast Denis Shapovalov Hoffnungen machen hier auf eine dritte Runde. Auf eine dritte Runde beziehungsweise auf ein Achtelfinale. Auch wenn Denis Shapovalov es in den letzten Jahren immer wieder an Matchintelligenz hat mangeln lassen.
Was glaubst du, wie viele Matches hat Roda schon auf Rasen gespielt?
Noch keins?
Richtig. Also. Und war anscheinend ja angeschlagen. Also ja. Klar hat er ein Spiel, was mal auf Rasen erfolgreich sein kann, aber das will ich erst mal sehen. Und Daderi hat auch kaum Erfolge auf Rasen. Also Shapovalov ist hier natürlicherweise irgendwie so der Tipp, um in die vierte Runde zu kommen. Außer einer der beiden Qualifikanten findet natürlich so ein bisschen oder nimmt den Schwung mit. Halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Quinn hat ein Spiel, was vielleicht auf dem Rasen passen kann. Aber hier kommt dann so ein bisschen, was wir auch bei den Damen gerade gesagt haben. Es macht total Sinn, auf Erfahrung zu schielen, auf diejenigen, die wissen, wie man auf dem Rasen spielt. Und da ist Shapovalov hier ganz klar derjenige, der die Nase vorn hat.
Ich habe ihn letzte Woche gegen Alex Minor kommentiert. Und dann wurde ich mal wieder Zeuge von Denis Shapovalov, der zwischendurch einfach mal so 5, 6 Bälle komplett wild in den Wald haut. Also ernsthaft, da sind dann nicht mal solche Dinger, wo man sagt, oh, das ist jetzt knapp oder so. Da mangelt es ihm wirklich an, ich muss es so sagen, Spielintelligenz. Und das ist das, also ich bin immer wieder erstaunt, bass erstaunt, was Denis Shapovalov zwischendurch für Matches spielt.
Ja, und damit es nicht falsch verstanden wird, Spielintelligenz hat nichts mit normaler Intelligenz zu tun.
Nee.
Ist ein netter, aufgeklärter, pfiffiger Typ, aber absolut. Er ist nicht der geduldigste und strategischste darin, wie er sein eigenes Spiel nutzt, um seinen Gegner zu besiegen. Und von daher, der kann hier durch seine Explosivität einen Lauf finden, wo der locker in die vierte Runde geht.
Ja.
Aber kann in der ersten Runde erscheinen.
Genau. Eine der ersten Runden, auf die man natürlich schaut, das ist die von Kaspar Rüud gegen Hubert Hurkacz. Leider ist Hubert Hurkacz überhaupt nicht in der Form früherer Tage. Sonst könnte er Kaspar Rüud, dem ausgewiesenen Rasenhasser, hier tatsächlich diese Geschichte sehr schmackhaft machen, beziehungsweise könnte er sagen, okay, ich muss dieses Match gewinnen können. Zweite Runde, Hamad Medjedovic oder Sebastian Ofner. Das wird ein sehr, sehr lustiges Duell. Ofner hier ja schon wirklich mit großen Erfolgen in Wimbledon. Das darf man nicht unterschätzen. Dritte Runde, dann Tommy Paul oder Alexandre Müller. Sun Wukwon ist dann auch mit dabei. Sun Wukwon, den wir zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder sehen, weil er gerade seinen Militärdienst beendet hat. Der trifft auf Martin Landaluce in der ersten Runde. Völlig offen. Meiner Meinung nach ist Tommy Paul hier der große Favorit. Aber die anderen sieben oder anderen sechs, nicht der Gegner von Tommy Paul, die können sich drum prügeln, wer dann der Gegner von Tommy Paul sein wird.
Ja, also wenn Paul hier vor der vierten Runde rausgeht, wäre das wirklich eine relativ große Enttäuschung. Also da müsste, glaube ich, auch schon was passieren. Weder Müller noch Landaluce noch Kwon, glaube ich, werden ihn wirklich herausfordern. Hurkacz, klar, der Hurkacz, der damals die Karriere von Federer beendet hat, der ist auf dem Rasen echt schwierig, aber der hat seit Australien gar keine Form mehr gefunden. Und wie du, glaube ich, dass Medjedovic gegen Ofner sehr unterhaltsam werden könnte, das riecht einfach schon nach fünf Sätzen.
Und viereinhalb Stunden.
Ja, am Ende wird hier aber bestimmt Paul im Achtelfinale stehen.
Das glaube ich auch. Also dafür ist Paul zu solide in den letzten Wochen gewesen, hat sehr gut auf dem Rasen gespielt, fühlt sich wohl dort. Deswegen muss er für mich auch klarer Kandidat fürs Achtelfinale hier sein. Auf jeden Fall, Brandon Nakashima ist auch ein Spieler, den wir beachten müssen, weil er sehr, sehr gut gespielt hat die letzten Wochen. Hat gegen Jack Pennington Jones eine Aufgabe, die er bewältigen sollte. Dann Jan-Lennard Struff, der auf Sebastian Baez trifft. Und da gibt es meiner Meinung nach keine Diskussion. Wenn Jan-Lennard Struff die zweite Runde hier in Wimbledon erreichen möchte, muss er Sebastian Baez besiegen. Und das kann er auch, meiner Meinung nach. Camilo Ugu-Karabelli trifft auf Daniel Merida. Und dann haben wir den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Marin Cilic, der auf Daniil Medvedev trifft. Ähnliches Ding wie bei Hubert Hurkacz. Cilic ist einfach nicht mehr in der Form früherer Tage, um Medvedev vielleicht hier zu beschäftigen. Es sei denn, er hat einen großartigen Aufschlagstag.
Ja, hat allerdings in Zertogenbosch in diesem Jahr gegen Medvedev verloren. War auch einigermaßen klar. Ich sehe es auch nicht. Und ich sehe auch nicht, wie Baez Struff besiegen will. Baez hat jetzt hier zur Vorbereitung Challenger auf Sand gespielt. Also
der, aber erfolgreich.
Absolut erfolgreich. Aber wenn Struff das auf Rasen nicht gewinnt, dann hat Struff aber irgendwie ein Problem. Und ja, am Ende ist hier Medvedev eigentlich auch der relativ klare Favorit in dem Achtel. Man muss jetzt aber sagen, er hat natürlich bei Grand-Slam-Turnieren in den letzten zweieinhalb Jahren nicht mehr viel gerissen. Das heißt, auch wenn der Anspruch ist, hier Viertelfinale gegen Sinner einigermaßen unbeschadet zu erreichen, ist er natürlich jemand, der potenziell stolpern kann.
Ich glaube, dass Brandon Nakashima gegen Daniil Medvedev eine Chance hat. Ich weiß nicht, ob er sein Level so anheben kann wie in den letzten Wochen. Im Queen's Club war er wirklich, wirklich gut. Medvedev muss den Anspruch haben, ins Achtelfinale zu kommen, aber das könnte interessant werden. Oder Struff kommt ins Achtelfinale.
Ja, ich meine, Tommy Paul ist später natürlich ein Gegner für Medvedev, der schwierig sein könnte. Aber normalerweise müsste er hier das Viertelfinale erreichen. Das ist ja neben den US Open auch sein bestes Turnier.
Ein Spieler, der wohl einer der traurigsten war nach den French Open, das ist Félix Auger-Aliassime. Der hat eine riesige Chance da gehabt, um ins Finale zu kommen, hat sie nicht nutzen können. Trifft in der ersten Runde auf Alexander Schewtschenko. Zweite Runde Dino Prismic oder Adam Walton. Dritte Runde Cameron Norrie vielleicht. Vielleicht Michael Jeng, aber es wird wohl auf Cameron Norrie hinauslaufen. Félix Auger-Aliassime muss hier mit dieser Auslosung sagen, gebt mir doch das Viertelfinale, ich bin dafür bereit. Ich bin einer der größeren Zweifler von Zweifler von Félix Auger-Aliassime gewonnen, aber diese Auslosung meiner Meinung nach bietet sich für ihn an.
Ja, er hat auch eine gute Bilanz gegen Norrie, der natürlich in Wimbledon immer mal wieder Top-Resultate rausholt. Also das wäre potenziell jemand, der andere Spitzenspieler hier zum Stolpern bringen könnte. Walton ist ein guter Rasenspieler. Auger-Aliassime ist allerdings besser als er, ist besser als Schewtschenko. Also Achtelfinale sollte hier drin sein. Prismic ist natürlich ein Name, auf den man automatisch guckt, hat aber kaum Rasenerfahrung. Also normalerweise Auger-Aliassime derjenige, der hier das Achtelfinale erreicht.
Felix Auger-Aliassime könnte dann im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen. Über den sprechen wir gleich noch. Wir müssen allerdings erst noch über Alejandro Davidovich-Fokina sprechen, der auf Juan Manuel Cerúndolo treffen wird. Ich weiß nicht, ob Juan Manuel Cerúndolo ein ähnliches Husarenstück gelingt wie bei den French Open. Thiago Agustin Tirante und Fabian Marojan sind da noch. Luka van Aschen und Martin Fucsovics. Und Lerner Tien gegen Dalibor Sročina wird er in der ersten Runde spielen. Ist Lerner Tien schon bereit für einen tieferen Run auf Rasen? Weil die Gegnerschaft böte es an.
Ja, Lerner Tien hat auf jeden Fall eigentlich alle Anlagen, um auf Rasen wirklich mal große Erfolge zu erzielen. Dieses flache Spiel arbeitet mit dem Tempo seiner Gegner. Ich glaube, der Rasen hilft auch seinem Aufschlag. Also normalerweise jemand, der irgendwann mal einen großen Erfolg haben sollte. Er hatte jetzt in Halle gegen Auger-Aliassime verloren. Also denke, im direkten Duell wäre Tien da schon zu bevorzugen. Und dann natürlich ein spannender Name, vielleicht gar nicht mal für Wimbledon, sondern die Tage davor, Davidovich-Fokina. Der steht nämlich im Halbfinale von Mallorca und könnte seinen ersten Titel gewinnen. Da warten wir schon ein paar Jahre drauf. Und ich wäre gespannt, wenn ihm das endlich gelänge, ob er dann hier wirklich mit voller Konzentration reinkommt. Aber um irgendwie so das Achtel abzubinden, eigentlich hat oder muss Auger-Aliassime hier den Anspruch haben, ins Viertelfinale zu gehen.
Ja, glaube ich auch. Andrei Rublev trifft in der ersten Runde auf Roman Safiulin. Das ist natürlich mal, da haben wir Angst um die Bälle. Safiulin hat sein letztes Quali-Match in 5 Stunden in der brutalen Hitze von Wimbledon gegen Jerome Kim gewonnen im 5. Satz. Erste Runde also Rublev gegen Safiulin, 2. Runde Alexander Kovacevic oder Botik van der Sandstrolp. 3. Runde eventuell João Fonseca, der trifft auf Roberto Bautista Agut. Der hat hier mal ein Halbfinale gespielt in Wimbledon, ist aber nicht mehr in der Form früherer Tage, wird am Ende der Saison zurücktreten. Ich traue João Fonseca, den ich in Halle gesehen habe und der relativ sang- und klanglos verloren hat, noch nicht so richtig viel zu. Andrei Rublev muss doch hier dann auch den Anspruch haben zu sagen, ich komme hier ins Achtelfinale.
Ja, stand ja auch letztes Jahr im Achtelfinale, stand hier schon mal im Viertelfinale, ist ein okayer Rasenspieler, Safiulin eben wahrscheinlich so einer der Stars der Challenger-Tour im Moment, aber auf der anderen Seite eigentlich auch zu gut dafür. Hijikata ist jemand, der auf Rasen ziemlich erfolgreich sein kann. Bautista Agut hast du schon angesprochen, Fonseca hat gegen Hanfmann verloren. Ich glaube, Fonseca ist noch 3 bis 5 Jahre von einem wirklich guten Rasenspiel entfernt. Der muss, glaube ich, noch so ein bisschen die Komponenten wirklich zusammensetzen und kann mir schon fast vorstellen, dass er gegen Bautista Agut verliert, dass er gegen Hijikata verliert und sonst, denke ich, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gegen Rublev verlieren würde.
Ja, also der kommt noch gar nicht mit dem flachen Ballabsprung klar, habe ich das Gefühl.
Ja, also.
Arthur Randaknecht, letztes Jahr hat er in der ersten Runde Alexander Zverev besiegt, trifft auf Oliver Tarbert. Über den haben wir letztes Jahr schon gesprochen, über den sprechen wir genau einmal im Jahr, wenn er sich mal wieder für Wimbledon qualifiziert hat. Gestern hat er sich durchgesetzt gegen, ich weiß jetzt mal gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match, das er gespielt hat. 2. Runde Marco Trungeliti oder Martin Damm. Martin Damm könnte ich durchaus einen größeren Lauf zutrauen, vielleicht sogar in die 3. Runde. Und dann könnte jemand wie Novak Djokovic warten. Der trifft auf Yibing Wu in der ersten Runde. 2. Runde Hugo Gaston oder Stefanos Tsitsipas. Wäre Stefanos Tsitsipas in der Form von vor 3 oder 4 Jahren, wäre das ein Blockbuster-Match, aber dann würden wir es nicht in der 2. Runde sehen. Novak Djokovic, ich habe ihn nicht unter den Top 2 meines Power-Rankings, das habe ich ja schon am Sonntag gesagt, wurde von dir dafür getadelt. Ist er nach wie vor Top 2 in deinem Power-Ranking?
Wäre in der unteren Hälfte gewesen, ich hätte ihn direkt ohne große Bedenken ins Finale durchgetippt. mindestens ins Halbfinale. Ich habe gerade seine Wikipedia-Übersicht aufgemacht. Also der hat ehrlicherweise in den letzten 2,5 Jahren nicht häufig das Halbfinale verpasst. Und er hat hier, glaube ich, eine relativ dankbare Auslosung. Wir haben jetzt auch nichts von einer neuen Verletzung gehört. Also wenn ihr morgen irgendwo lest, er hat doch eine Verletzung, dann okay, wird's spannend. Wu, super explosiver Spieler, aber glaube nicht wirklich eine Gefahr für Djokovic. Tsitsipas hätte hier auch vor 3 Jahren gegen ihn verloren. Auf Rasen wie du halte ich durchaus viel von Martin Damm. Linkshänder, sehr wuchtiger Typ. Randaknecht hat hier natürlich letztes Jahr einen großen Sieg geschafft, aber normalerweise sollte Djokovic hier ohne größere Probleme ins Viertelfinale einziehen.
Wer spielt gegen Sinner im Halbfinale?
So, ich muss wieder schlaue Dokumente aufmachen. Also Sinner besiegt im Viertelfinale Medvedev, Djokovic besiegt Auger-Aliassime und dann treffen die beiden im Halbfinale aufeinander.
Sinner trifft auf Felix Auger-Aliassime, weil der nämlich im Viertelfinale nicht gegen Novak Djokovic gewinnen wird, sondern, warte, das habe ich eben nochmal nachgeguckt, gegen Andrei Rublev gewinnen wird.
Dachte schon, du sagst Hugo Gaston oder so.
Nein. Aber es ist, vielleicht mache ich einen Fehler. Ich habe Djokovic bei den French Open schon rausgenommen aus meinem Power-Ranking, beziehungsweise aus meinen Spielern, denen ich den Grand Slam zutraue. Ich mache es auch hier. Es ist ein großes Risiko, was ich hier eingehe. Ich glaube nicht, dass er hier ein Faktor sein will. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er spielt zu selten dafür. Und ich glaube auch nicht mehr, dass er körperlich in der Lage ist, hier nochmal ein 2-Wochen-Turnier durchzuziehen.
Ich habe sehr ernsthaft überlegt. Ich kann ja sagen, dass Sinner aus meiner Sicht das Turnier gewinnt. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ich habe auch lange überlegt, ob Djokovic ihn im Halbfinale schlagen kann. Jetzt kann man natürlich aufs letzte Jahr verweisen, da war der Sieg wirklich sehr klar für Sinner hier im Halbfinale gegen Djokovic. Auf der anderen Seite reden wir seit Wochen darüber, es ist wahrscheinlich die letzte beste Chance für Djokovic, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Und er wird so betrachten, er muss eigentlich nur Sinner besiegen, alle anderen sollte er schon schaffen. Und mir geht nicht das Halbfinale in Melbourne aus dem Kopf. Das war natürlich irgendwie eine statistische Anomalie, dass er das wirklich gewonnen hat gegen Sinner, diese 2 von 18 Breakbällen. Aber warten wir bis Halbfinale. Ich trau ihm hier auch den Sieg gegen Sinner im Halbfinale zu.
Wie gesagt, das ist... wir werden es sehen, aber ich hab ihn nicht mal in meinen Top 3, Top 4. Wir sprechen gleich über die untere Hälfte und die ist eine Hälfte der Chancen, der Möglichkeiten. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Alex de Minaur und Alexander Zverev rahmen die unteren Hälfte ein. Und wenn man sich die 64 Namen anguckt, muss man dann tatsächlich sagen, hier haben 64 Männer eine Chance, das Finale zu erreichen, weil es gibt nicht den einen großen Top-Favoriten in dieser Hälfte. Ich habe Taylor Fritz in meinem Power-Ranking im letzten Podcast an Nummer 2 gehabt. Taylor Fritz hat allerdings eine ziemlich gruselige Auslosung und darüber werden wir gleich noch sprechen. Alex de Minaur wird in der ersten Runde auf Roman Andrés Bodo-Chaga treffen. In der zweiten Runde könnte Adrien Manarino warten. Das könnte ein sehr, sehr lustiges Duell warten, weil Adrien Manarino nach wie vor auf Rasen für gute Ergebnisse zuständig sein kann. Dritte Runde könnte Kamil Majdzsák warten, der gerade auch ein Rasenturnier gewonnen hat, das erste seiner Karriere auf der ATP-Tour. Der trifft auf Alejandro Tabilo. Alex de Minaur hat eine so gute Rasensaison gespielt, dass er sich diese untere Hälfte angucken muss und sagen muss, ich muss hier doch sehr, sehr, sehr weit kommen.
Also du meinst, er hat jetzt eine gute Rasensaison gespielt? Ich würde sagen, er hat eine schlechte gespielt, aber er hat natürlich die Erfolge auf Rasen, um exakt den Anspruch zu stellen, dem du ihm auch zuschreibst. Also er ist einer derjenigen, der sagen muss, Finale oder nichts. Vielleicht könnte er ein Halbfinale irgendwie akzeptieren, weil er noch nie in einem drin war, aber der Anspruch muss Finale sein. Ob das jetzt realistisch ist, das ist eine andere Frage. Und natürlich guckt man sofort auf Manarino und er hat aber ein gutes Head-to-Head gegen Manarino. Ich kann mir auch vorstellen, dass er mit dem Spiel eigentlich ziemlich gut klarkommt und du hast Majdzsák angesprochen, der ist unangenehm. Tabilo ist auf Rasen
normalerweise. Den hat er im Finale von Sertung Bosch verloren.
Genau. Und Tabilo ist normalerweise kein Faktor. Also de Minaur sollte hier, wir reden gleich noch, wer ein möglicher Achtelfinalgegner ist, de Minaur sollte schon mindestens ins Viertelfinale kommen.
Ja, also ich sehe es auch nicht anders. Ich finde Viertelfinale Queens und Finale Nottingham finde ich jetzt keine schlechte Rasensaison von de Minaur. Er hat gegen Brandon Nakashima und gegen Kamil Majdzsák verloren. Ja, da gebe ich dir recht, aber trotzdem die Ergebnisse. Also er müsste sagen, ich habe hier 6 Matches auf Rasen gewonnen. Das passt erstmal.
Ah, ich glaube, der hat so eine Art struktureller Formkrise im Moment. Aber er ist erfahren genug. Und wie gesagt, Erfahrung ist für mich der Nummer-1-Faktor auf Rasen. Mhm. Er ist erfahren genug, dass er sagen muss, okay, stehe ich drüber. Muss man erstmal 3 Sätze gegen mich gewinnen auf Rasen. Und absoluter, also wenn wir hier über Power-Rankings sprechen, sicherlich in den Top 8 des Power-Rankings drin.
Karen Khachanov ist, glaube ich, nicht in dem Power-Ranking auf Platz 8. Sie trifft auf Biddy Harris in der ersten Runde. Es ist ein Duell. Ich hoffe mal, das geht an mir vorbei, zu kommentieren, weil ich weiß nicht, ob ich da so richtig Spaß dran hätte. Zweite Runde, Jannik Hanfmann oder Giovanni Mpeci-Perica. Jannik Hanfmann braucht Geduld in diesem Match gegen Giovanni Mpeci-Perica. Wenn der seinen Aufschlag durchzieht, dann braucht es einfach Geduld. Jannik Hanfmann, ich traue es ihm zu, die Geduld zu haben. Allerdings ist das ein schwieriges Los. Dann haben wir Tennin Griekspor, der auf James Duckworth trifft, und Flavio Corbolli, der gegen Mariano Navone spielen wird. Flavio Corbolli traue ich einiges auf Rasen zu. Ist, ich weiß nicht, ob das ein falscher Gedanke ist. Ich glaube, dass er hier ins Achtelfinale kommen kann und de Menor ein guter Gegner sein kann. Letztes Jahr hat er unter anderem gegen Jakob Minczek hier gewonnen.
Und stand im Viertelfinale. Und genau. Hat natürlich eine andere super Voraussetzung für den Rasen, nämlich eine fantastische Beinarbeit. Und Beinarbeit hilft immer. Und ich habe auch das Gefühl, der Rasen nimmt eigentlich seinen Aufschlag ganz gut an, weil er kommt nicht über die Power, aber hat einen ganz guten Slice-Aufschlag. Das ist auf Rasen natürlich super. Und ich denke auch, dass er hier gegen de Menor das Achtelfinale bestreiten sollte. Ich sehe die frühe Niederlage jetzt in Halle auch als kein großes Problem. Tiafoe hat dann das Turnier gewonnen. Also es ist potenziell etwas, wo eine Überraschung passieren könnte in dieser Herrenauslosung, aber normalerweise kriegen wir hier das Achtelfinale zwischen Cobolli und de Menor.
Der nächste Teil ist wieder ein hoch interessanter. Nicht, dass unbedingt das Duell zwischen Jakob Menschik und Tobi Samuel, der ein Wildcard-Inhaber ist, da sollte Jakob Menschik sich durchsetzen. Aber danach, Grigor Dimitrov trifft auf Dane Sweeney aus Australien, ein Qualifikant. Grigor Dimitrov, der noch eine Rechnung offen hat mit Wimbledon seit dem letzten Jahr. Und dann haben wir Stan Wawrinka gegen Matteo Berrettini. Stan Wawrinka ist nicht mehr in der Form früherer Tage. Matteo Berrettini sollte hier durchkommen. Und dann zweite Runde, Raphael Collignon oder Arthur Fies. Ich habe es hier schon mal im Podcast auch gesagt, ich habe Aktien von Raphael Collignon und ich glaube, dass er auch Arthur Fies hier Probleme bereiten kann. Das ist eine sehr, sehr unterhaltsame Ecke des Draws, finde ich.
Ja, von den Namen her vielleicht die beste. Also, wenn man noch Menschik und Dimitrov mit reinnimmt und Wawrinka keine Vorbereitung spielt für Wimbledon, aber zumindest für die Unterhaltung da. Fies natürlich super schlecht einzuschätzen, hat hier schon mal Achtelfinale gespielt, weiß schon, was man auf Rasen anstellen muss, aber hey, tritt er am Ende überhaupt an? Und wenn, in welche Verfassung? Warten wir es mal ab. Also, Collignon könnte hier auf jeden Fall überraschen, Dimitrov könnte hier überraschen, hat vernünftig jetzt auf Rasen die Vorbereitung gespielt. Menschik, totale Wildcard. Jemand, der, glaube ich, potenziell irgendwann mal ein sehr gutes Wimbledon spielen könnte. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass er ähnliche Probleme haben wird wie Zverev in Wimbledon. Also da würde ich noch abwarten wollen. Von daher denke ich auch, dass normalerweise hier der Achtelfinalist aus dem unteren Teil irgendwo zwischen Wawrinka und Fies kommt.
Hugo Humbert, der gutes Rasentennis gespielt hat, trifft auf Siso Bergs. Das ist eine tolle erste Runde, wie ich finde. Zweite Runde, Jaime Faria oder Shoshi Mabukulo. Und dann könnte Ben Shelton warten. Ben Shelton ist hier an 4 gesetzt bei diesem Grand Slam. Er trifft in der ersten Runde auf Otto Virtanen. Das sollte nicht das Problem sein für Ben Shelton. Zweite Runde, Arthur Ferry oder Damir Djumhur. Ben Shelton muss den Anspruch haben, hier ins Halbfinale zu kommen. Er muss den Anspruch haben, einer der besten Rasenspieler in diesem Draw zu sein. Und ich glaube nicht, dass er erstmal große Gegenwehr haben wird.
Ja, also für mich ist schon so ein klein bisschen ein Mythos gebrochen in Roland Garros, als er dann, es war gegen Collignon, glaube ich, so sang- und klanglos verloren hat, weil er schien mir eigentlich der stabilste in der oberen Hälfte und derjenige, von dem ich erwartet hätte, dass er nutzt, dass Sinner rausgegangen ist. Und ich weiß auch noch nicht, ob er ein so guter Rasenspieler werden wird. Auf der anderen Seite hat er eine sehr gute Vorbereitung gespielt und muss halt eben wirklich in Grand Slams erstmal geschlagen werden. Und von daher, ich sehe ihn jetzt in seinem Teil hier in dem Achtel als denjenigen, den es zu schlagen gilt und auch denjenigen, den ich hier als Sieger tippen würde. Und wenn er verliert, dann wäre ich auch eher enttäuscht. Wenn es passiert, kann ich es mir gegen Humbert vorstellen. Shelton hat zwar das Duell der beiden gewonnen, aber Humbert ist ein sehr guter Rasenspieler. Ich kann es mir gegen Collignon, gegen Berrettini, auch natürlich gegen den Fies in Topform vorstellen. Aber wir werden, glaube ich, einiges über Shelton lernen in den nächsten 7 bis 10 Tagen.
Er hat Stuttgart gewonnen, Viertelfinale in Queens, beziehungsweise
Halle, Queens da hat er gegen Halle, Fritz verloren.
Da hat er gegen Fritz verloren in einem Spiel, in dem es keine Breaks gab. Also die Vorbereitung kann durchaus als gelungen bezeichnet werden von Ben Shelton. Also ich bin noch Team Shelton momentan. Ich bin eigentlich auch Team Taylor Fritz und ich möchte die lustige kleine Geschichte noch erzählen, die ich dir vorher vor dem Podcast auch schon erzählt habe. Als so die erste Auslosungsschau kam, wo die Gesetzten dann zugeordnet werden, da war schnell klar, Taylor Fritz ist in einem Viertel mit Alexander Zverev und in meinem Sichtfeld saß Ben Rothenberg. Ben Rothenberg und Alexander Zverev, das hat die Geschichte gezeigt, nicht die allzu größten Freunde und Ben Rothenberg hat tatsächlich sich unfassbar jubiliert, dass Taylor Fritz im Viertel von Alexander Zverev dabei ist. Ein paar Minuten später entglitten ihm ein kleines bisschen die Gesichtszüge. Allerdings gab es dann auch wirklich ein großes A und O. Vor mir saßen auch die ganzen britischen Journalisten, als dann der Gegner von Taylor Fritz genannt worden ist. Und das ist Jack Draper. Jack Draper gegen Taylor Fritz ist der Blockbuster der ersten Runde. Draper spielt diese Woche in Eastbourne. Das ist sein erstes Turnier auf Rasen. Er zeigt gute Leistungen. Es ist allerdings Best of Three. Ich bin extrem gespannt, wie er es auf Best of Five bringen kann. Er ist jetzt mit Andy Murray unterwegs. Andy Murray, der während der Rasensaison ihm als Coach zur Verfügung steht. Ich bin extrem gespannt auf dieses Match. Ich glaube nicht, dass Taylor Fritz das verlieren wird, aber das ist die katastrophalst mögliche erste Runde für jemanden wie Taylor Fritz. Danach, glaube ich, wird es einfacher ist für ihn, also etwas einfacher, bis dann im Achtelfinale noch wieder ein Brocken warten könnte. Also ich finde die Auslosung für Taylor Fritz wirklich, wirklich nicht gut.
Ja, und der war ja letztes Jahr hier auch schon in der ersten Runde kurz vorm Ausscheiden. Gegen Pesci Perica die ersten beiden Sätze verloren und dann einen engen Tiebreak für sich entschieden. Und tja, das Ding mit Jack Draper ist, er hat schon mal in Queens am Anfang seiner Karriere sehr überzeugt. Und da sah es auch aus, als wenn er durchaus ein guter Rasenspieler werden würde. Da muss man sagen, seitdem hat er sich schon gerade in Wimbledon schwer getan. Er hat natürlich jetzt auch eher Schläge, die um Spin aufgebaut sind, gerade die Vorhand. Und die hat dann nicht ganz so viel Biss auf dem Rasen. In den letzten beiden Jahren hat er aus meiner Sicht auch schon echt ein paar Probleme mit der Aufmerksamkeit und verfrühten Stellung gezeigt. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe, warum er Andy Murray dazu geholt hat, ist eben exakt dieser. Dann frage ich mich natürlich, selbst wenn er jetzt im Halbfinale rausgeht, wie sehr steckt er das jetzt weg, so viele Matches in Folge zu spielen? Tritt er hier überhaupt an? Ist er dann unter Umständen verletzt? Ist er angeschlagen? Und dann wäre natürlich das Matchup. Auf Belegen, die etwas langsamer sind, wo der Ball höher springt, würde ich ihn im direkten Matchup gegen Fritz vorne sehen. Auf Rasen glaube ich, dass Fritz zu gut ist für Draper, aber es wird so oder so ein Match sein, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und das natürlich auch völlig zu Recht.
Wie gesagt, das wird Dienstagnachmittag höchstwahrscheinlich das Center Court Männermatch sein, weil als erstes wird Iga Świątek spielen als Titelverteidigerin. Danach wahrscheinlich Fritz gegen Draper, könnte ich mir vorstellen. Oder sie machen noch ein Frauenmatch davor, weil ich gehe davon aus, dass wir am Dienstag auf dem Center Court zwei Frauenmatches, ein Herrenmatch sehen werden und umgekehrt dann am Montag zwei Herrenmatches und ein Frauenmatch. Danach, wie gesagt, ist, glaube ich, erstmal Ruhe für Taylor Fritz oder Jack Draper bis zum Achtelfinale. Und auch da haben wir einen sehr interessanten Teil der Auslosung. Francis Tiafoe gegen Thomas Antman. Sehr gute erste Runde, wie ich finde. Francis Tiafoe, der Halle gewonnen hat. Völlig überraschend. Zweite Runde Witkop Schieber oder Jan Czojnski. Und dritte Runde dann vielleicht Alexander Bublik. Alexander Bublik, Francis Tiafoe, Taylor Fritz, Jack Draper. Und einer von denen wird nur das Viertelfinale erreichen. Das ist eine brutale Auslosung.
Ja, Bublik mit einer größeren Formschwäche in den letzten Wochen. Und hier in Wimbledon letztes Jahr konnte er auch nicht wirklich mit seiner Favoritenstellung umgehen.
Jaume Munar ausgeschieden letztes Jahr.
Genau, kam als Halle-Sieger hier rein und dann doch recht sang- und klanglos ausgeschieden. Spannend, wie es jetzt für ihn ist, nachdem die Aufmerksamkeit schon relativ klar von ihm weg ist. Er hat jetzt nicht so ein gutes Head-to-Head gegen Tiafoe oder gegen Fritz. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er nicht derjenige ist, der hier das Achtelfinale erreichen wird oder geschweige denn das Viertelfinale. Tiafoe wird interessant. Wie geht er um mit seinem Sieg in Halle? Was nimmt er daraus mit? Hat er eine ähnlich starke Aufschlagsleistung hier? Dann ist er natürlich ein Faktor. Und gut, Fritz gegen Draper, das können wir dann nach der ersten Runde nochmal gucken.
Das werden wir nach der ersten Runde nochmal bewerten. Alexander Bublik, wie gesagt, gegen Thanasi Kokkinakis, bei dem wissen wir halt auch nie, wie er drauf ist, wie er auch gesundheitlich drauf ist. Jerzy Lehecka, auch mit einer guten Rasensaison, trifft auf Alexei Popperin in der ersten Runde. Das finde ich trotzdem ein gefährliches Los für Lehecka. Zweite Runde Alex Molchan und Daniel Altmaier. Wenn sich Daniel Altmaier einen Gegner hätte wünschen können, wäre es so ungefähr ein Spieler wie Alex Molchan gewesen, der auch in Prostějov, glaube ich, gegen Sebastian Baez im Finale verloren hat, also auch Challenger als Vorbereitung auf Sand gespielt hat. Alex Mickelson haben wir da noch gegen Jacob Fernley und Francisco Cerundolo, der bei Grand Slams inzwischen traditionell in der Nähe von Alexander Zverev in der Auslosung zu finden ist. Der trifft auf Jaume Munar in der ersten Runde. Vielleicht sogar wieder eine Chance für Daniel Altmaier. Wir haben es bei den French Open, haben wir schon hochgejazzt. Vielleicht ist es auch hier eine Chance vielleicht für Daniel Altmaier in die dritte Runde oder ins Achtelfinale zu kommen. Aber Jerzy Lehecka macht auf mich hier den stärksten Eindruck in diesem Teil.
Ja, Finalist in Queens in 2025, meine ich, damals gegen Carlos Alcaraz verloren. Hat exakt die Art von flachem Spiel, um irgendwann mal einen großen Wimbledon-Lauf hinzulegen. Cirundolo hat gerade gewonnen in Queens, aber die Bedingungen werden hier in den ersten Tagen schon andere sein. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er gegen Mickelson rausgeht oder gegen die Hetschka rausgeht. Altmaier, ich glaube, dadurch, dass wir nicht so warme Bedingungen haben werden, wird es nicht unbedingt sein Turnier werden, weil der Rasen dann halt schon doch etwas anders spielt, als es jetzt in der Hitzewelle hier der Fall war in den letzten zwei Wochen.
Also, das ist der untere Teil der Auslosung. Dann kommen wir zu dem Teil von Alexander Zverev. Und wir haben schon gesagt, Alexander Zverev ist nicht in den Top 5 eines Power-Rankings bei uns, weil er einfach noch nie das Viertelfinale hier erreicht hat. Dieses Jahr ist vielleicht eine Chance da für ihn, das Viertelfinale zu erreichen. Weil die Gegner für Alexander Zverev sind durchaus machbar bis zum Achtelfinale. Er trifft in der ersten Runde auf Alexander Bloks. Bloks hat sich im Training bei den French Open so verletzt, dass er überhaupt kein Match zur Vorbereitung hier für Wimbledon hat. Bei dem wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht, ob er antreten wird können. Zweite Runde, Valentin Royer oder Harry Wendelken. Dritte Runde, Matteo Arnaldi oder vielleicht Corentin Moutet. Marcus Giron oder Quentin Alice. Das könnte einer von allen Vieren sein. Und im Achtelfinale dann vielleicht Jerzy Lehecka. Wenn Alexander Zverev eine Chance auf ein Viertelfinale hat, dann in diesem Jahr.
Und sagen wir so, für die ersten drei Runden ist die Auslosung sehr dankbar. Eben, du hast schon gesagt, Blocks, wie schätzt die Chance ein, dass der spielt? Unter 50% würde ich jetzt denken.
Ja, ich würde es im Moment unter 50% nennen, weil Blocks hat kein einziges Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt. Er ist umgeknickt. Er wird sicherlich dann auch so ein bisschen Respekt davor haben vor den etwas glatteren Böden an den ersten Tagen auf Rasen. Also
ich sehe vor allem, wenn der in den nächsten Tagen sich das dann bescheinigen lässt mit der Verletzung, dann kriegt er noch einen Teil der ersten Runde Preisgeldes und dann geht dann Lucky Loser rein. Ich denke, das ist die wahrscheinlichste Variante. Sonst sehe ich in den ersten drei Runden nicht unbedingt den Gegner, der Zverev auf Rasen in Gefahr bringen kann. Giron wäre es früher gewesen, aber für ihn beginnt das Turnier dann so richtig ab dem Achtelfinale.
Genau, und das wird vielleicht gegen Jerzy Lehecka sein oder inzwischen traditionell gegen Francisco Cirundolo. Wie gesagt, die beiden sehen sich sehr, sehr häufig bei Grand Slams beziehungsweise sind in einer Nähe. Wer kommt ins Halbfinale? Lass mich mal gerade mit dem Halbfinale anfangen. Ich glaube nämlich, dass Alex de Minaur hier ins Halbfinale kommen wird und sich diese Auslosung nicht nehmen lässt, weil im fünften bis sechsten Achtel sich alle gegenseitig rausnehmen. Und Alex de Minaur trifft auf Taylor Fritz. Taylor Fritz gewinnt und Taylor Fritz wird im Finale gegen Jannik Sinner verlieren.
Das ist der zumindest wahrscheinlichste Tipp vor dem Turnier. Ich hatte in der unteren Hälfte Shelton besiegt de Minaur, Lehecka besiegt Fritz und dann habe ich Halbfinale Sinner gegen Djokovic. Wie gesagt, es juckt mich sehr in den Fingern, Djokovic da als Sieger zu tippen. Nehme jetzt aber auch Sinner, dann das andere Halbfinale Shelton besiegt Lehecka und dann Sinner besiegt Shelton.
Shelton besiegt Lehecka, also das, wie gesagt, wir haben schon sehr, sehr viel erlebt in den ganzen Auslosungsvorschauen, das sehe ich noch nicht, das Duell, aber du hast mehr richtige Tipps in den letzten Jahren gehabt als ich.
So. Ich hatte einen wirklich richtigen Tipp und der gewinnt ja auch dieses Jahr Wimbledon.
So, genau. Das war es mit der heutigen Vorschau auf dieses Turnier in Wimbledon. Wir werden am Dienstag unseren ersten Podcast haben zu dem Turnier. Am Montag hast du noch keine Zeit. In der ersten Woche werden wir nicht viele Podcasts produzieren können. Auf der einen Seite, Philipp hat nicht viel Zeit, auf der anderen Seite bin ich auch für Prime im Einsatz. Deswegen wird es in der ersten Woche nicht so richtig viele Podcasts geben. Das tut uns leid.
Ich würde es auch anders verkaufen. Ich würde sagen, wir machen 7 der 8 letzten Tage. Und so würde ich drauf blicken.
Philipp hat euch alles gesagt. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das Projekt auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.